Bibelheise.
Manche Leute meinen, der Name Jesus sei eine Art Amulett, eine Art Hasenfuß oder ein geistliches Hufeisen, dass Dinge geschehen, wenn man den Namen ausspricht.
Liebe Hörer, hier ist Carlos Waldo. Danke, dass Sie wieder mit uns unterwegs sind auf der Bibelreise. Gott sei Dank sind wir wieder einmal hier, um unsere Wanderung auf der Bibelreise mit dieser großartigen Reihe der Evangelien fortzusetzen. Bitte einsteigen. Es geht heute weiter mit dem 14. Kapitel des Johannesevangeliums. Professor Louis Sayon hält für heute eine passende Betrachtung bereit. Weg mit der Traurigkeit. Dies ist das Thema des heutigen Programms. Wie viele Enttäuschungen erleben wir doch im Leben, nicht wahr? Wie kann man an bösen Tagen stark bleiben? Wo liegt das Geheimnis, Niedergeschlagenheit und das Böse zu überwinden? Darüber wollen wir uns heute unterhalten.
Ja, liebe Hörer, wir haben zusammen Johannes Kapitel 13 durchwandert und dort gesehen, wie Jesus eindeutig gesagt hat, dass er dem Tode und dem Leid ausgeliefert werden müsste und dass er seine Jünger verlassen würde. Man kann sich dabei vorstellen, wie jene Jünger in der Nachfolge Jesu ihres Meisters von Unruhe, Angst, Mutlosigkeit und viel Traurigkeit beherrscht werden. Darum sagt hier Jesus weiter in seiner Rede: Lasst euer Herz nicht unruhig sein. Glaubt an Gott und glaubt auch an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, euch einen Platz zu bereiten. Wenn ich nun hingehe und euch einen Platz bereite, so komme ich wieder und will euch zu mir nehmen, damit ihr dann seid, wo ich bin. Und ihr wisst ja den Weg, wohin ich gehe. Jesus tröstet hier seine Jünger, indem er sagt: Seid nicht traurig, ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, denn ich gehe an einen Ort, dessen Weg ihr kennt. Und wenn ich dorthin gehe, dann komme ich zurück und nehme euch dorthin, wo ich bin. Das weckt dann die Frage: Was ist denn das für ein Ort, wo Jesus hingeht? Darüber gibt es nun verschiedene Auslegungen, einschließlich einiger recht seltsam. Sieht man sich aber den Text an, dann kommt einem als erstes der Gedanke, dass der Himmel gemeint ist, das Haus des Vaters, in das wir eines Tages gehen werden. Es kann aber auch sein, dass Jesus sich selber damit meint, da er sich auf den Tempel bezieht. Er sagt ja, dass der Tempel das Haus des Vaters ist, und nachher vergleicht er sich selbst mit dem Tempel. Es ist also durchaus möglich, dass Jesus hier meint, dass er immer bei den Jüngern anwesend sein wird. So ist also entweder direkt der Himmel gemeint oder die ständige Anwesenheit des Meisters bei seinen Jüngern, wie auch immer. Immerhin aber ist hier auch die Rede von einer vorübergehenden oder scheinbaren Abwesenheit oder zumindest ein Zustand, der die Jünger verwirren kann. Und von welchem Weg ist hier nun in dem Zusammenhang die Rede? Da öffnet Thomas sein Herz und legt ganz sachlich seinen Zweifel an den Tag, indem er fragt: Herr, wir wissen gar nichts. Wir wissen nicht, wo du hingehst. Was ist denn nun? Was ist das für ein Weg? Jesus antwortet. Und Achtung, liebe Hörer, dies ist einer der wichtigsten Texte der ganzen Bibel. Jesus antwortet: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, es sei denn durch mich. Jesus sagt also klipp und klar, dass er nicht nur eben mal der Weg ist, sondern der einzige Weg. Jesus ist absolut ausschließlich, und das wird dann am Ende von Vers 6 völlig klar, als er sagt, dass niemand zum Vater kommt als allein durch ihn. Wenn ihr mich wirklich kennen würdet, dann würdet ihr auch den Vater kennen. Ihr kennt ihn aber und habt ihn gesehen. Da tritt Philippus hervor und bietet Jesus, ihnen den Vater zu zeigen. Das wäre doch das Allerbeste. Ein klarer Nachweis der Beziehung Jesu zum Vater. Dabei kann nur die Antwort Jesu viele überraschen. Er sagt: Kennst du mich denn nicht, Philippus, nachdem ich so lange bei euch gewesen bin? Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie kannst du dann sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich euch sage, sind nicht nur meine. Im Gegenteil, der Vater, der in mir lebt, führt sein Werk aus. Glaubt mir, wenn ich euch sage, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Oder glaubt doch wenigstens wegen meiner Werke. So deutlich redet Jesus über die Wirklichkeit, liebe Hörer. Die Jünger sind sehr niedergeschlagen und möchten diese Niedergeschlagenheit durch etwas Höheres ersetzen. Sie wollen von diesem Schmerz frei werden. Und wie wird nun Jesus seine Jünger eindeutig überzeugen? Indem er ihnen zeigt, wer er ist. Jesus, der Sohn Gottes, der einzige Weg zum Heil. Jesus, der Gesandte des Vaters, der einzige, durch den man zum Vater kommt. So offenbart er sich ganz klar und sachlich, damit die Jünger verstehen, mit wem sie reden und somit sicher sein können und eine feste Grundlage haben, um sich wieder aufzurichten. Weiter sagt Jesus dann: Es ist wahr, was ich euch sage. Wer an mich glaubt, der wird auch die gleichen Werke tun, die wie ich vollbringen. Und er wird noch größere tun als diese, denn ich gehe zum Vater. Und was ihr in meinem Namen bitten werdet, das werde ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht wird. Was ihr in meinem Namen bittet, das werde ich tun. Jesus zeigt hier seine absolute Einheit mit dem Vater und sagt den Jüngern: Ich gehe jetzt zum Vater und ihr werdet fähig sein, die Werke zu vollbringen, die ich durch meinen Vater getan habe. Alles, was ihr mich bittet, das werde ich tun. Jesus zeigt, dass er der Herr ist, dass der Vater ihn gesandt hat, dass er göttlich ist. Und nun bietet er den Jüngern eine noch größere Hoffnung, damit diese sich wirklich davon überzeugen können, dass ihre Traurigkeit gelöst wird. Wenn ihr mich liebt, dann werdet meine Gebote befolgen. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Berater senden, der immer bei euch bleibt. Dieses Wort Berater wird oft mit Tröster übersetzt. Es bezieht sich auf den Heiligen Geist Gottes. Jawohl, Jesus als der Sohn Gottes, die zweite Person der Dreieinigkeit, geht nun zum Vater und sendet den Heiligen Geist, wie es dann noch einige Zeit später eindeutig geschehen ist. Und dieser Geist, der nun den Platz Jesu in der Heilsgeschichte einnimmt, ist der Geist der Wahrheit, wie wir feststellen werden. Die Welt aber, dieses gottfeindliche System, kann ihn nicht empfangen, denn sie sieht und kennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, denn er lebt mit euch und wird in euch sein. Ich lasse euch nicht verwaist zurück, ich komme wieder zu euch. Wir brauchen uns nicht zu ängstigen und traurig zu sein, denn der Heilige Geist wird bei uns bleiben und Jesus kehrt zu seinen Jüngern zurück. In Kürze wird mich die Welt nicht mehr sehen, ihr aber werdet mich sehen, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. An jenem Tage werdet ihr verstehen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Seht einmal, liebe Hörer, wie großartig das doch ist. Wer mit Gott lebt und an Christus glaubt, der hat in sich etwas Übernatürliches und Außerordentliches. Er ist gewissermaßen eine Wohnung des Heiligen Geistes. Dadurch, dass der Heilige Geist in uns wohnt, haben wir den Nachweis, dass Gott durch die Vermittlung des Geistes selbst in dem Menschen lebt, der Christus aufnimmt. Ist das nicht großartig? Das muss man verstehen. Wer meine Gebote hat und sie befolgt, das ist der, der mich liebt. Wer mich liebt, den wird mein Vater lieben und ich werde ihn auch lieben und mich ihm offenbaren. Jesus sagt, dass diejenigen, die diese Gemeinschaft mit Gott pflegen, jene sind, die seine Gebote halten. Dabei bezieht er sich ganz klar auf das Gebot der Liebe, dem wir bereits hier bei Johannes begegnet sind. Das sind die, welche in Christus bleiben und die in ihrem Herzen die wahre Offenbarung des Vaters haben. Darauf sagt Judas, und der Text betont ausdrücklich, dass es nicht der Ischariot ist: Herr, warum aber offenbarst du dich uns und nicht der Welt? Jesus antwortet: Wenn mich jemand liebt, der wird mein Wort befolgen. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und in ihm wohnen. Die Worte, die ihr hier hört, sind nicht meine. Sie stammen vom Vater, der mich gesandt hat. Wiederum identifiziert sich Jesus völlig mit dem Vater. Dies alles habe ich euch gesagt, solange ich noch bei euch bin. Der Berater aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch dies alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ich lasse euch meinen Frieden gebe ich euch. Wenn hier jemand ängstlich und besorgt war und darum bat, dass ihn die Traurigkeit verlässt, den tröstet Jesus hier. Er vermittelt Frieden, einen Frieden, der Ausgeglichenheit und persönliche Ruhe bedeutet, aber der auch in einem voll wiederhergestellten Verhältnis mit Gott besteht, nicht wie die Welt ihn gibt. Das ist keine leere Hoffnung. Werdet nicht im Herzen verstört und habt keine Angst. Jesus schließt nun seine Rede am Ende des Kapitels ab, indem er sagt: Ich gehe fort, aber ich komme wieder zu euch. Wenn ihr mich liebtet, würdet ihr euch freuen, denn ich gehe zum Vater und der Vater ist größer als ich. Das sage ich euch jetzt, bevor es geschieht, damit, wenn es geschieht, ihr glaubt. Ich werde nicht mehr viel reden, denn der Fürst dieser Welt kommt daher. Es ist aber nötig, dass die Welt erfährt, dass ich den Vater liebe und dass ich tue, was mir der Vater verordnet hat. Steht auf, lasst uns von hier fortgehen. Ja, liebe Hörer, in dem Augenblick, als nun all das geschieht, was über Jesus prophezeit worden war, wünschen sich die Jünger, in ihrer Traurigkeit und Sorge sicher davon freizukommen. Jesus sagt ihnen, sorgt euch nicht, ich werde immer bei euch sein, und zwar durch das Wirken und die Anwesenheit des Heiligen Geistes, der in euch und in eurem Leben Wohnung nehmen wird.
Und nun kommen nach dieser glänzenden Ausführung über Johannes 14 die Fragen. Und da möchte ich gerne etwas über die Wohnungen wissen. Sollten das Räume sein? Was ist das für ein Ort? Wie ist Vers 2 dieses Kapitels zu verstehen?
Ja, es ist wirklich wichtig, hier auf die richtige Übersetzung zu achten. Bei manchen heißt es viele Räume. Andere ältere Übersetzungen wieder sagen Wohnungen. Worum geht es hier? Der Gedanke ist an ein Haus mit Zimmern und darum ist hier die Rede von Räumen. Wenn man Wohnungen sagt, dann scheint es, als ob mehrere Häuser gemeint sind. Gemeint ist, dass es im Haus meines Vaters Raum gibt. Früher meinte man, dass dies eine Art Herberge wäre, eine himmlische Pension mitten auf dem Weg zum Vater hin. Aber die Bibel meint doch ein bleibendes Haus. Wie bereits gesagt, meinen manche Ausleger und Gelehrte, vielleicht die meisten, dass sich das eindeutig auf den Himmel bezieht. Aber im Johannesevangelium erscheint immer wieder dieses Bild des Vaterhauses im Zusammenhang mit dem Tempel. Jesus redet von sich selbst oder von seinem Leib als ein Tempel. Deshalb ist es wahrscheinlich, dass es sich darum handelt, um die Person Jesu selbst. Manche Gelehrte dehnen das sogar noch weiter aus und beziehen sich auf den Leib Christi in weitestem Sinn. Hier in diesem Zusammenhang geht es aber mehr um die Person Jesu, der da sagt, ob nun im Himmel oder hier, ich werde immer bei euch sein und ihr habt hier einen gesicherten und bleibenden Platz. Vom Standpunkt der Übersetzung her ist das Wort Räume besser als Wohnungen.
Nun wiederholt Jesus entlang des Kapitels mehrmals, ich bin eins mit dem Vater und der Vater ist in mir. Es scheint also, als ob er sich vom Vater unterscheidet, aber doch gleichzeitig einer mit ihm ist. Das verwirrt ein wenig. Wie soll man das verstehen?
Ja, das ist ein interessanter Punkt, der uns auf die bekannte Lehre der Dreieinigkeit hinweist. Jesus unterscheidet hier allerdings ganz klar zwischen ihm und dem Vater. Der Vater ist der Vater und er ist er. Er ist der Sohn. Dennoch ist die Einheit unter ihnen sehr stark. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Er sagt noch nicht einmal, dass wir zum Vater gehen sollen, denn wenn wir zu ihm gehen, gehen wir zum Vater. Das ist ein Glaubensgeheimnis und dazu gehört dann noch die Person des Heiligen Geistes. Und so finden wir in der Heiligen Schrift Vater, Sohn und Heiligen Geist. Die drei sind einer, aber sie sind auch eines. Wieso? Das kann niemand erklären. Das geht über unser Verständnis hinaus. Es sind drei Personen in einem einzigen Wesen. Sie bestehen von Ewigkeit her und pflegen ein ewiges und ständiges Liebesverhältnis untereinander. Vater und Sohn unterscheiden sich, sind aber auch vollkommen identisch.
Nun fällt uns Vers 12 des 14. Johanneskapitels besonders auf. Wer an Jesus glaubt, kann größere Wunder vollbringen als Jesus selbst? So etwas? Und sollte denn alles, was ich im Namen Jesu erbitte, irgendeine Zauberkraft enthalten? Es genügt, ihn zu erwähnen und fertig, jetzt braucht man nur noch abzuwarten?
Ja, das ist hier wirklich eine schwierige Geschichte. Da gibt es doch Leute, die sich fast von diesem Vers fürchten und dann sagen, nein, Wunder bedeutet hier, dass jemand Christus annimmt. Nein, Wunder bedeutet etwas Besonderes, wie das Herz zu öffnen. Das ist es jedenfalls nicht. Wunder sind eben doch Wunder. Außergewöhnliche Ereignisse. Sollen wir das denn so verstehen, dass ein jeder von uns fähig sein wird, das Wunder einer Totenauferweckung zu vollbringen? Jesus hat Tote auferweckt und wir werden noch viel mehr auferwecken. Hier stoßen wir an Verständnisschwierigkeiten. Das heißt nicht, dass jeder einzelne Christ nun entlang der Geschichte die Wunder Jesu wiederholen wird. Sicher aber wird die Gemeinde als Ganzes mehr Wunder vollbringen als Jesus während seines irdischen Dienstes. Dieses Wort richtet sich nicht an uns als Einzelne, sondern an uns als Leib Christi. Was nun den Namen Jesu betrifft, hast du allerdings einen wichtigen Punkt berührt. Manche Leute meinen, der Name Jesus sei eine Art Amulett, wie ein Hasenfuß oder ein geistliches Hufeisen, so dass man ihn ausspricht und die Dinge geschehen. Hier, bitte, meine Schuhsohle wird sich nie mehr abnutzen. Im Namen Jesu, sie wird keine Löcher bekommen. Das ist nicht der Gedankengang der Bibel. Im Namen Jesu bedeutet, das zu tun, was Jesus täte, wie eine Vollmacht, mit der man im Namen eines anderen handelt. Das heißt, man bittet um Dinge im Namen Jesu, so wie Jesus bitten würde, und dann erfüllt das Gott auf wunderbare Weise durch seine Macht und Gnade.
Johannes Kapitel 14 ist das, in dem Jesus am meisten von sich selber redet und den Heiligen Geist vorstellt. Was ist er nun? Berater oder Tröster? Wer ist der Heilige Geist? Ich bin gespannt darauf, wann er kommt.
Das ist hier ein ganz besonderes Wort in der Bibel. Dieses Wort, auf das die Leute immer wieder zurückgreifen, das Wort Paraklet, bedeutet jemanden, den man als Beistand anruft, der neben einem einhergeht, tröstet und stärkt. Es geht um jemanden, der als Berater angerufen wird. In der antiken griechischen Literatur wird er sogar auf eine Art Sporttrainer angewendet. So ist der Heilige Geist also jemand, der einen beiseite ruft, um uns zu stärken, zu trösten und der große Berater zu sein. Das Wort Berater trifft die Sache sehr gut, denn es umfasst verschiedene Punkte. Der Heilige Geist, den Jesus hier ansagt, ist allerdings bereits gekommen. Es gibt zwar Leute, die immer noch seine Ankunft voraussagen und behaupten, er sei gerade erst gekommen, vor einigen Jahrhunderten oder Jahrzehnten, aber das stimmt auf keinen Fall. Der Heilige Geist kam zu Pfingsten, wie es Apostelgeschichte 2 berichtet, und ist im Leben der Gemeinde anwesend. Tatsache ist, dass der Heilige Geist im Leben eines jeden Wohnung nimmt, der an Christus glaubt.
Das war ja nun ein großartiges Kapitel über den Heiligen Geist, über Jesus, der unsere Traurigkeit überwindet. Aber auf einmal erscheint hier am Ende des Kapitels der Satan. Wieso behauptet Jesus, dass der Satan daherkommt und fertig? Verschwindet nun die Traurigkeit oder nicht?
Nun, wir wollen natürlich, dass der Teufel verschwindet und die Traurigkeit mit ihm. Und dann sieht es so aus, als ob man das Spiel schon gewonnen hätte, um es dann ganz am Schluss doch noch zu verlieren. Was soll denn das? Warum heißt es denn, dass der Fürst dieser Welt daherkommt und obwohl er keinerlei Recht über mich hat, muss die Welt doch wissen, dass... Und Jesus redet in diese Richtung weiter. Der Grund ist, dass die Jünger verstehen sollen, was sich abspielt. Sie sind verstört und Jesus sagt, vorübergehend scheint es wirklich so, als ob Satan mächtig wäre. Dann ist es klar, dass diejenigen, die sich gegen Jesus stellen, die ihn umbringen und ausliefern wollen, von den Mächten des Bösen angetrieben werden. Ihr Sieg betrügt aber, denn Jesus bleibt bei seinen Jüngern. Er geht die Räume der sogenannten Wohnungen zubereiten und bleibt in ihnen, indem er den Heiligen Geist sendet. Der Teufel handelt also, aber der Herr Jesus Christus ist auf jeden Fall ganzer Sieger.
So, und nun, bevor wir uns trennen, kommt für uns alle die Anwendung dieser Betrachtung.
Auf der heutigen Bibelreise haben wir Johannes Kapitel 14 durchwandert. Ach, traurige Stimmung, nun lass mich endlich, könnte man sagen. Die Jünger Jesu waren niedergeschlagen, verängstigt und traurig, weil Jesus sie verlassen würde. Dann erklärte Jesus ihnen, worum es eigentlich ging und dass er sie nicht wirklich verlassen würde, sondern dass der Heilige Geist, der Berater, käme, um das Herz der Jünger zu trösten. Und wir, liebe Hörer, befinden uns ja auch mitten in den Belastungen und Freuden des Lebens und sind ständig auf der Suche nach Ruhe, Frieden und Trost für unser Herz, bei allem, was geschieht, kommt oder geht. Dieser echte Trost kommt aber nie, solange wir nicht die Gewissheit und Überzeugung einer klaren und vollen Wahrheit für unser Leben haben. Deshalb sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Damit wir wirklich getröstet werden, müssen wir uns fest vergewissern, dass Jesus wirklich der einzige Weg zum Heil ist.
Hier endet für heute unsere Bibelreise. Wie immer erwarten wir unsere Hörer nächste Woche an diesem Sender zur gleichen Uhrzeit, um die Reise fortzusetzen.